Am Sonntag und am Montag haben in Chemnitz mehrere hundert gewaltbereite Demonstranten gegen Ausländerkriminalität protestiert und anschließend regelrechte Hetzjagden veranstaltet. Die politischen Reaktionen waren erwartbar. Die Opposition wirft den Regierungsparteien Versagen vor, im Bund wie im Land. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU wiederum verweist auf die große bürgerliche Mehrheit in seinem Bundesland, die derartige Vorfälle ablehnt. Und nicht nur er pocht auf das Gewaltmonopol des Staates. Verbunden bin ich jetzt mit Hans Vorländer, Professor für Politikwissenschaften an der TU Dresden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Professor Vorländer, Sachsen gilt ja eigentlich als das erfolgreichste der östlichen Bundesländer. Warum ist der Rechtsextremismus dort so stark?
Weil er lange Zeit ignoriert worden ist und auch unterschätzt wurde und weil er sich eine gewisse Struktur herausgebildet hat über die letzten Jahrzehnte schon. Das begann eigentlich direkt nach der Friedlichen Revolution, wo Skinheads, die es schon zu DDR-Zeiten gab, sich sozusagen in ein Vakuum hineinbegeben haben, Vakuum an Autorität, eine Leere sozusagen auch der Zivilgesellschaft, die nicht vorhanden war. Das haben Rechtsradikale und Rechtsextreme ausgenutzt. Aus Westdeutschland sind auch ehemalige NPD-Funktionäre gekommen und haben dann im Osten doch eine Struktur aufbauen können. Die NPD war auch 10 Jahre lang im sächsischen Landtag. Und in einigen Regionen hat es eine richtige Subkultur, die dann eigentlich fast schon zur Mainstream-Kultur geworden ist, gegeben. Und das ist lange Zeit nicht richtig gesehen worden. Die Parteien waren träge. Und der Ministerpräsident, der damalige Biedenkopf, sagte auch, Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Also da gab es vieles, was...
Er sprach ja immer von meinen Sachsen, ne?
Das ist richtig. Die Sachsen sind ja auch stolz und der Biedenkopf war stolz. Er hat auch viel für dieses Land getan. Es ist ein wunderbares Land, aber es gibt eben auch eine Schattenseite. Und diese Schattenseite ist nicht richtig gesehen worden.
Inwiefern hat das auch vielleicht zu tun mit Veränderungen der Infrastruktur, Polizei? Hat man sich da kaputt gespart über die vergangenen Jahre, noch zusätzlich zur Subkultur, die Sie erwähnt haben, die sich da herausgebildet hat?
Ja, man hat sowohl bei der Polizei, aber auch im gesamten Bereich der Prävention, auch der schulischen Bildung, hat man gespart. Man hat lange Zeit sehr gespart an Gemeinschaftskunde, an Ausbildung von Lehrern. Lehrer wurden nicht bis jetzt ja nicht verbeamtet, das soll sich jetzt ändern. Es gab eine Knappheit jetzt an Lehrern, eine Überalterung des Lehrkörpers. Das fängt ja an den Schulen an und das sind Versäumnisse gewesen, die vielleicht zu erklären waren durch die Priorität des ökonomischen und Wiederaufbaus. Und das ist in den letzten Jahren erst in das Bewusstsein auch der Gesellschaft getreten, dass hier große Versäumnisse vorliegen. Und jetzt ist es fast zu spät, wenngleich der jetzige Ministerpräsident mit seinem Antritt im November, Dezember letzten Jahres, Dezember war es, doch erkannt hat, dass er dringend hier etwas tun muss.
Er sprach ja zum Beispiel auch davon, Chemnitz dürfe nicht zum Sammelpunkt rechtsextremistischer Aufmärsche werden. Jetzt ist ja nun auch viel die Rede vom staatlichen Gewaltmonopol. Versucht man nicht davon ein Problem abzulenken, wenn man jetzt immer dieses Schlagwort da ins Feld führt?
Nein, natürlich nicht. Der Staat muss sich ja durchsetzen und muss sein Gewaltmonopol sichern. Aber wenn eben Gewalt auf den Straßen ausgeübt wird, wenn Demonstrationen nicht richtig geschützt werden können, wenn unterschiedliche Demonstrationsgruppen auch nicht auseinandergehalten werden können, dann liegt eben auch in dieser Hinsicht ein Versagen des Staates und der Polizei vor. Und das muss man sehr deutlich, glaube ich, sehen. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang auch einmal darauf hinweisen, dass solche gewaltsamen Auseinandersetzungen nicht nur in Sachsen oder in Ostdeutschland stattgefunden haben in den letzten Jahren. Auch in Westdeutschland hat es das ja im Umfeld von Fußballspielen und Fußballvereinen immer wieder gegeben. Hooligans sind überall gewaltbereit und die große Auseinandersetzung, genannt Hogesa, Hooligans gegen Salafisten, hat in Köln stattgefunden. Also wir haben solche Befunde auch woanders und das ist eine ganz bedrohliche Entwicklung und da muss der Staat, müssen die polizeilichen Behörden und die Ordnungskräfte schon sehr genau aufpassen, dass ihnen da nicht etwas aus der Hand gleitet.
Wird dann nicht eventuell, Sie haben gerade Hogesa erwähnt, auch übersehen, wie gut vernetzt diese unterschiedlichen, aber letzten Endes doch allesamt rechten Subkulturen sind?
Ja, das ist in der Tat eine Erkenntnis jetzt aus Chemnitz. Das ist gestern ja erst richtig deutlich geworden, als der sächsische Innenminister darauf hinwies, dass eben die Chemnitzer sehr schnell haben mobilisieren können und dass dann auch gewaltbereite Gruppierungen und Hooligans von Nordrhein-Westfalen bis Berlin und aus anderen Bundesländern gekommen sind. Also da lässt sich sehr schnell mobilisieren. Da ist eine Kampftruppe entstanden, die Unruhe und Gewalt auf den Straßen verbreitet und das muss sofort unterbunden werden.
Jenseits der erwartbaren Reaktionen aus der Politik, also Abscheu, Entsetzen, Verteidigungshaltung, gab es da für Sie auch überraschende Wortmeldungen in den vergangenen Tagen?
Ja, ich glaube, was natürlich besonders abschreckend war, dass auch einige Mitglieder von AfD, die auch herausragende oder hervorgehobene Positionen haben im Bundestag oder im Landtag, in diese Hetze und diese Hass eingestimmt haben. Also sie versuchen sozusagen daraus Kapital zu schlagen, weil diese Auseinandersetzung ja thematisch immer mit der Migrations- und der Ausländerfrage verbunden sind. Und auf diese Art und Weise wird versucht, sozusagen eine Legitimation dafür zu schaffen und wird auch versucht, den bürgerlichen Schichten zu fischen und auf Zustimmung für die AfD hinzuwirken. Und das, finde ich, ist in der Tat sehr gefährlich. Und das muss man auch sehr deutlich so benennen. Es kann nicht sein, dass, wie Frau Weidel gesagt hat, das Abschlachten geht weiter. Da muss sich die gesamte demokratische Klasse deutlich zur Wehr setzen, dass diese Instrumentalisierung und Ausbeutung von Messerstechereien und diesem Todesfall, bedauerlichen Todesfall in Chemnitz, sofort zu einem Ende kommt.
Was lassen denn die Szenen von Chemnitz für die Landtagswahl im kommenden Jahr erwarten? Also Sie haben die AfD bereits erwähnt.
Ja, es braucht eigentlich diese Szenen gar nicht mehr, denn die Stimmung in Sachsen ist sehr aufgeheizt. Das muss man ja seit 2014 so konstatieren. 2014 ist die AfD schon in den Landtag gekommen, 2014 hat Pegida begonnen und seitdem ist dieses Land in Aufruhr. Das ist nicht nur in Chemnitz oder in Dresden so, es gibt auch andere Städte oder kleinere Ortschaften, wo immer wieder Bürger sich versammeln. Das ist deren gutes Recht. Aber dann eben auch Hassparolen auf der Straße rufen. Also wir haben hier eine angespannte Situation und wenn ein Drittel, vielleicht nicht ganz, aber doch 27% bei der Bundestagswahl für die AfD gestimmt haben, dann hat man hier in der Tat ein Problem, was sich dann eben auch in der demokratischen Regierungsbildung sicherlich niederschlägt. Es wird schwierig werden, Koalitionen zu bilden im nächsten Jahr nach der Landtagswahl.
Einschätzungen von Professor Hans Vollender von der TU Dresden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, bitte sehr. Auf Wiederhören.